Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um die ersten Spiele in drei Playoff-Runden. Kaum sind die Previews durch. Die einen haben gerade das erste Spiel absolviert, die Oilers gegen die Ducks. Da sind andere Serien schon ein Stück weiter und da gibt es schon richtig was, worüber wir reden können. Allerdings schulde ich euch noch eine Antwort auf eine Trivia-Question aus einer der Vorschau-Sendungen. Und zwar hatte ich gefragt, welcher Torhüter denn der zweitbeste in der Western Conference von einem Playoff-Team ist, beim Wert Goals Saved Above Expected. Scott Wedgwood von den Avs mit plus 23,1. Der war der Beste und danach und davor folgen entweder Torhüter aus der Eastern Conference oder aber teilweise von Nicht-Playoff-Teams, also zum Beispiel Devin Cooley von den Calgary Flames war mit dabei, ein Joel Hofer, ein Spencer Knight und auf Position 15 insgesamt in der NHL mit einem Wert von plus 10,5 ist Casey DeSmith von den Dallas Stars, der zweitbeste Torhüter eines Playoffs-Teams aus der Western Conference, was den Wert Goals Saved Above Expected betrifft. Nicht wirklich zu erwarten, dass da ja im Prinzip ein Nummer B oder Nummer 2 Torhüter, 1B ist es ja auch nicht, Nummer 2 Torhüter, dort auf diesem Rang ist. Das also nachgereicht für euch die Antwort und dann fangen wir an am Samstag mit der ersten Playoff-Partie, die Carolina Hurricanes gegen die Ottawa Senators und da gab es direkt zu Beginn des Spiels einen Fight zwischen den Mannschaftskapitänen Jordan Staal und Brady Tkachuk. Ganze 3 Sekunden nach Spielbeginn und ich muss sagen, ich bin kein Freund von Fights dieser Art. Da war keine Historie vorher, da gab es jetzt nichts, wo man irgendeinen Hit haben muss. Das Ganze ist einzig und allein Show und sich dann auf die Glocke zu geben. Und zum anderen verstehe ich übrigens auch nicht, das sind ja auch Spieler, Brady Tkachuk mit Verletzungen in letzter Zeit, Jordan Staal ist auch nicht der Jüngste. Da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Komponente des Eishockeyspiels erschließt sich mir nicht so ganz. Es hat den Zuschauern gefallen, es hat die Teams ein bisschen angespornt, wobei, wenn man den Rest des Spiels gesehen hat, weiß ich nicht, ob es wirklich die Teams angespornt hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche das so nicht. Das soll nicht heißen, dass ich nicht auch mal einen Faustkampf in einem NHL-Spiel sehen möchte, aber dann lieber etwas, wo sich dann auch was entwickelt. Wir hatten zum Beispiel, da gab es jetzt keinen Kampf, aber es war zumindest mal so ein bisschen ein kleiner eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen Adrian Kempe und Gabriel Landeskog, weil Kempe vorher eine Geschichte mit Makar hatte und sagt, Landeskog, pass mal auf, nimm doch bitte mich, so ungefähr. Das kann ich schon halbwegs nachvollziehen, dass man so ein bisschen aus der Emotion heraus, aus den Aktionen heraus, dass da etwas entsteht. Aber dieses, möchtest du dir auf die Glocke hauen? Jo, möchte ich. Weiß ich nicht. Also das ist, wie gesagt, da für mich so ein bisschen, naja, nicht ganz nachvollziehbar. Aber wie gesagt, es hat den Zuschauern anscheinend gefallen. Es hat auch einigen Fans gefallen. Es war sicherlich etwas, was bei Social Media wieder so ein Stück weit auch ja, für Furore gesorgt hat, für Klicks, für Einschaltquoten gesorgt hat. Und eben der Beginn in diese Partie. Und da ging es los mit einem ersten Drittel mit sehr, sehr wenig Torschüssen. Am Ende des ersten Drittels waren es, glaube ich, keine Ahnung, 14 oder 15 Torschüsse, 13 glaube ich sogar nur für die beiden Teams. Also kaum Torchancen in dieser Partie und dementsprechend folgerichtig ging es mit dem Spielstand 0:0 in die Drittelpause. Auch da dann wieder am Anfang ja so ein bisschen zufälliges Spiel und dann knapp 2 Minuten gespielt. Im zweiten Drittel fällt das erste Tor, in dem Fall dann für die Carolina Hurricanes. Auch ein bisschen ein Broken Play, Logan Stankoven da mit dem Versuch, Jackson Blake, Taylor Hall sind diejenigen, die die Vorlage geben. Und es ist ein Schuss, der irgendwo anders hingehen soll von Logan Stankoven, der dann aber für Ullmark unglücklich abgefälscht wird, so ein Stück weit. Ja, wenn man sich das Ganze anschaut, also schön vorbereitet, das muss man sagen, guter Passing-Play. Und dann kommt von rechts der Stock von Shane Pinto, ist es, glaube ich. Und dadurch bekommt dieser Schuss so eine etwas ungewöhnliche Richtung, ungewöhnlich rutschend. Und ja, dann ist es dann eben da an der Stelle das 1:0. Das erste Tor der NHL-Playoffs, Logan Stankoven von den Carolina Hurricanes. Die bekommen danach einen Powerplay, haben in dem Powerplay auch ganz gute Torchancen, nutzen das aber zu Beginn erstmal nicht. Und ja, dann haben sie eine Two-Man-Advantage, noch eine Strafzeit für die Senators. Erinnerte nicht ganz, aber schon ein Stück weit fand ich schon an die Partie letztes Jahr, die erste gegen die Toronto Maple Leafs. Da wirkte teilweise Ottawa so ein bisschen überfordert. Im Grunde war der einzige und der beste der Ottawa Senators für mich Linus Ullmark, was ja auch nicht unbedingt zu erwarten war, aber der hat auch speziell in diesem 5 gegen 3 Powerplay da ganz gut gehalten. Auch den einen mit dem Fanghandschuh schön weggecasht, den einen Torschuss. Und dann ging es eben mit 1:0 für die Carolina Hurricanes ins letzte Drittel hinein. Die Torchancen übrigens in diesem zweiten Spielabschnitt bei 5 gegen 5, 0-0. Keine einzige Torchance, keine hochkarätige Torchance bei 5 gegen 5 für eines der Teams im Mitteldrittel. Das war schon so ein Stück weit enttäuschend, muss ich sagen. Und dann haben wir im letzten Spielabschnitt eine Szene gehabt, wo nach, ja, was waren's, etwas über 4 Minuten die Ottawa Senators scheinbar den Ausgleich geschossen haben. Der Schiedsrichter von außen, der zeigte an, der Handschuh von Freddy Andersen war mit dem Puck hinter der Linie und er hat ein Tor angezeigt. Jetzt muss ich aber sagen, dann gab es eben entsprechend einen Review vom Situation Room. Ich weiß auch gar nicht, ob es da eine Challenge gab von Rod Brindamore. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht gesehen. Und dann gab es die Videoaufnahmen. Und auf den Videoaufnahmen war zu keinem Zeitpunkt zu erkennen, dass der Puck eindeutig hinter der Linie war. Und dementsprechend haben sie dann dieses Tor aberkannt. Pech da für die Ottawa Senators, die eine große Chance zum Ausgleich dort auch entsprechend verschwendet haben. Hatten danach immer noch ein bisschen Powerplay, hatten auch nochmal die ein oder andere Gelegenheit. Freddy Andersen mit so einem, ja, auf den Bauch oder auf den Popo setzen, safe dann. Also auch eine Szene, wo sicherlich die Senators zum Ausgleich hätten kommen können. Das haben sie nicht genutzt. Und wie es dann so häufig ist im Eishockey, auf der einen Seite nutzt du deine Chancen nicht, die Ottawa Senators. Und auf der Gegenseite war es dann so, dass die Carolina Hurricanes wieder eine Gelegenheit bekommen haben. In dem Fall war es dann letzten Endes Taylor Hall, der den Puck ja so ein Stück weit von außen, glaube ich, reinstochert. Also Ullmark mit dem Save, der rollt ihm über den Schoner und dann von vorm Tor auch wieder so ein bisschen zufällig ein ziemlich dreckiges Tor. Letzten Endes haben sie es Taylor Hall gegeben. Ich meine sogar zwischendurch hieß es, Logan Stankoven hat das Tor gemacht. Weiß ich nicht, ob der vorher schon drin war. Letzten Endes in dem Fall irrelevant. Das 2:0 für die Carolina Hurricanes. Also eben da schon die Führung ausgebaut. Sehr, sehr gute Situation. Und ich hatte das ja auch schon in der Vorschau erwähnt, dass die Hurricanes zu Hause in den Spielen 1 und 2 eine wirkliche Macht sind. Sie haben dann auch in diesem letzten Spielabschnitt extrem gut gespielt. 5:1 hochkarätige Torchancen. Es gab nochmal so ein, zwei Gelegenheiten, auch bei Empty Net. Gab kein Tor mehr für die Ottawa Senators und auch kein Empty Net Goal für die Carolina Hurricanes, ein 2:0 in Spiel Nummer 1 fürs Heimteam und direkt mal natürlich dann ein Erfolgserlebnis, ganz klar. Und auf der Gegenseite der Druck dann schon wieder ein bisschen bei den Ottawa Senators und es ging eben mit dieser Führung in der Serie dann in die Partie Nummer 2 und auch da hatten die Carolina Hurricanes den eindeutig besseren Start. Sie gehen wieder in Führung, in diesem Fall dauerte es nicht ganz so lange wie im ersten Spiel. Im ersten Drittel gab es ein Powerplay nach 6 Minuten knapp ungefähr und es war erneut in dem Spiel Logan Stankoven mit dem Führungstreffer, scheint so ein bisschen der ja, Spezialist im Moment zu sein für die frühen Tore und für die Führungstreffer bei den Carolina Hurricanes. Mit dem 1:0 wieder vorbereitet Taylor Hall, der spielt auch schon eine sehr, sehr gute Serie aktuell. Und die Führung für die Hurricanes, vielleicht ein bisschen besserer Start für Ottawa, aber nichts Zählbares für die Mannschaft. Und da gab es auch eine große, große Torchance. Brady Tkachuk erst gegen den Schoner, dann gegen den Pfosten, dann nochmal einen Rebound, den sie nicht verwerten können. Also die Offensive funktioniert noch nicht bei den Ottawa Senators, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Es geht mit der Führung für die Hurricanes in den zweiten Spielabschnitt. Und dann gibt es das, was du dir eigentlich nicht leisten kannst. Ein shorthanded goal, in dem Fall schön gespielt von Stahl und von Aho. Und es steht 2:0 für Carolina. Worst case scenario, in dem Fall Tim Stütze mit einem schlechten Pass im Prinzip ins Nichts nach hinten, wird sofort aufgenommen von den Hurricanes und direkt dann auch verwertet. Insgesamt muss man sagen, Tim Stütze mit einem sehr, sehr unglücklichen Spiel. In dem Fall der Fehler, er hat dann auch später noch einen Pfostentreffer, er hat einige Aktionen, wo er hätte treffen können, ihm gelingt in der Partie aber im Prinzip nichts und stattdessen sogar dann der Fehler vor dem 0:2 und da hatte man, glaube ich, schon so ein bisschen Befürchtung, dass Ottawa auseinanderbrechen könnte. Wir hatten auch danach nochmal eine Situation, wo sie fast das 0:3 kassieren, Ullmark mit einem richtig, richtig guten Saves und da haben die Kollegen in Nordamerika sogar gesagt, also sollte es so sein, dass Ottawa zurückkommt in der Partie, dann wird man sich an diesen Save erinnern von Ullmark, der bewahrt seine Mannschaft da vor dem 0:3, ja, und dann gibt es das 1:2 und auch das ist kein schönes Tor, sondern auch wieder so ein Treffer der Marke fast Zufall. Drake Batherson will eigentlich in die Mitte spielen, schießt den Schlittschuh an von einem Hurricane. Der Puck kommt zu ihm zurück. Anderson hat die Bewegung gemacht, die auf den Pass reagiert. Und das Tor ist oben frei über dem Schoner und der Schuss von Batherson geht rein. Also an der Stelle auch einige Broken Plays. Nichts, was schön ist, nichts, was irgendwie richtig herausgespielt ist. Ich meine, das 2-1 war, 2-0 war schön von Carolina, aber vieles auch, was dann eben wirklich diese typischen Playoff-Tore sind, die erarbeitet wurden, die so ein bisschen auf Zufall basieren und damit aber endlich aus Sicht der Ottawa Senators dann entsprechend das erste Tor in der Serie und nicht lange Zeit später gibt es den Ausgleich. Dylan Cousins in dem Fall, schlechter Pass in der neutralen Zone von den Hurricanes, nach vorne gearbeitet, den Puck und das ist ein klarer Torwartfehler dann von Freddy Andersen, der insgesamt auch da ein gutes Spiel gemacht hat, Shutout in Partie Nummer 1, aber diesen Treffer darf er niemals kassieren von außen. Cousins, der Puck würde, glaube ich, sogar am Tor vorbeigehen, der wäre nicht mal reingegangen, wenn er jetzt nicht reagiert hätte und er legt ihn sich dann so mit dem Schonern ein Stück weit selbst ins Tor hinein. Der Ausgleich zum 2:2, ja und wie gesagt, unter anderem Tim Stützle hatte dann die Gelegenheit, also die Senators danach für mich so ein bisschen das bessere Team. Das sieht man auch bei den Torchancen, wenn man mal schaut. Erste Drittel 5:4 für Ottawa, zweite war 5:2 für Carolina. Dann aber das dritte Drittel 5:2 Torchancen für die Senators. Dann gab es Verlängerung, ist kein Tor mehr gefallen im letzten Spielabschnitt. In der ersten Verlängerung 5:1 Torchancen für Ottawa. Keine davon können sie nutzen. Und dann gibt es kurz vor Ende des ersten Verlängerungsabschnitts, ersten Zusatzdrittels, gibt es eine Szene, ja, die im Prinzip vielleicht auch so ein bisschen in die Geschichtsbücher der NHL eingeht, als etwas ganz, ganz Besonderes. Es ist im Prinzip ein Breakaway. Martinuk wird gefoult, ein Delayed Penalty wird angezeigt, also Strafzeit gegen Carolina ist angezeigt. Sie spielen 6-5, spielen die Situation aus und dann gibt es einen Torschuss, einen Rebound und scheinbar den Siegtreffer für die Carolina Hurricanes. Da gibt es aber eben dann entsprechend Proteste der Ottawa Senators. Und wie jedes Tor dann auch in der Verlängerung und in der Schlussphase wird im Prinzip sich dieser Treffer nochmal angeschaut auf Torraumabseits, auf Torwartbehinderung und auch auf Abseits. Und es gibt relativ weit vor diesem Treffer die Sequenz, wo Jordan Stahl mit dem Puck in das Drittel reinfährt und letzten Endes schauen sich die Linesmen das Ganze dann an und entscheiden, dass Stahl nicht mit Kontrolle ins Drittel reingefahren ist und dass das somit abseits war. So, das ist erstmal die erste Entscheidung. Da muss ich sagen, konnte ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen, fand ich interessant, dass sie es so entschieden haben. Aber okay, Dann gibt es aber die angezeigte Strafe. Und dann sind sicherlich auch viele von euch davon ausgegangen, dass diese Strafe nicht gilt. Denn die Abseitssituation war ja vor der angezeigten Strafe. Das heißt, man könnte ja davon ausgehen, okay, komm, also diese, sagen wir mal, anderthalb Minuten oder zwei Minuten seit der angezeigten Strafe und seit dem Abseits, die gelten dann nicht mehr, die werden ja gelöscht, es wird ja die Uhr zurückgestellt. Das ist nur teilweise richtig. Die Uhr wird zurückgestellt, ja, aber persönliche Strafen, die angezeigt sind, gelten auch weiterhin. Warum macht man das? Kurz zur Erklärung. Nehmen wir mal an, da wird also ist eine Situation, es wird eine Strafe angezeigt, dann geht es, keine Ahnung, 2 Minuten, 5 Minuten weiter. Dann kannst du ja theoretisch sagen, na gut, die Strafe ist ja angezeigt. Im Prinzip gehe ich jetzt vielleicht davon aus, ich habe gesehen, das war Abseits, also kann ich jetzt ja eigentlich machen, was ich will in der Zeit sozusagen, weil die wird ja zurückgesetzt. Und dadurch, dass sie zurückgesetzt wird, wird auch meine Strafe, also mein Vergehen zurückgenommen. So, und damit das nicht passiert, damit da nicht Spieler einfach um sich schlagen und irgendwelche Aktionen machen, gibt es eben die Regel, dass persönliche Strafen, obwohl die Zeit an sich erstmal wieder zurückgedreht wird, trotzdem gelten. Dann kommt jetzt in dieser Situation noch dazu, dass bei dem Foul an Martinuk ein Delayed Penalty ist, aber der Schiedsrichter zeigt dann nicht eine Strafe an, sondern er zeigt einen Penalty Shot an. Das heißt, es wird das Tor zurückgenommen, die Uhr wird zurückgestellt, aber es gibt einen Penalty-Shot für Martinuk und Martinuk fährt alleine auf Ullmark zu, macht, finde ich, da keine so wirklich gute Bewegung. Also er hat vor ein paar Jahren schon mal einen Penalty verwandelt, da ist er, glaube ich, Vorhand-Rückhand gegangen. In dem Fall geht er, finde ich, relativ simpel aufs Tor, macht einen Vorhandschuss, safe von Ullmark, mit dem Handschuh berührt er den Puck noch so ein bisschen. Und es bleibt beim 2:2, die zweite Verlängerung beginnt, erste Verlängerung bringt keine Entscheidung und eine ganz, ganz komische Sequenz. Ja, und wie es dann so ein bisschen so ist, ne, es gibt ja den Spruch Ball don't lie oder Puck don't lie in dem Fall. Es ist ausgerechnet Jordan Martinuk, der dann in der zweiten Verlängerung nach, was sind es dann, 13 Minuten und 53 Sekunden der zweiten Verlängerung den Siegtreffer erzielt. 3:2 nach Double OT für die Carolina Hurricanes, die in dieser zweiten Verlängerung übrigens dann doch wieder so ein bisschen das bessere Team waren und sich auch den zweiten Sieg holen in dieser Serie und das eben auch im zweiten Spiel. Schöner Screen, auch da vom Tor Ullmark würde ich da auch von Schuld freisprechen. Der hat für mich zwei richtig gute Spiele gemacht, auswärts da war auch nicht mitzurechnen, auch Andersen für die Carolina Hurricanes, keine so schöne Serie. Und aus Sicht von Ottawa sehr, sehr bitter, dass sie besser gespielt haben in Spiel 2, das aber im Prinzip so ein bisschen verschwenden. Und wie gesagt, ich habe darüber gesprochen, Tim Stützle ist da sehr unglücklich in der zweiten Partie. Es fehlt Stützle, es fehlt Tkachuk im Scoring, also die sind überhaupt noch nicht angekommen, die richtigen Superstars bei den Ottawa Senators, und die müssen jetzt echt zusehen, dass sie in den Spielen 3 und 4 zu Hause wirklich da sind. Ansonsten bei einem 0-3 ist die Serie im Prinzip dann durch. Das hatten sie ja letztes Jahr gegen Toronto. Natürlich kannst du noch ein, zwei Spiele gewinnen, aber die Wahrscheinlichkeiten sind dann sehr, sehr gering, dass das danach auch wieder eine offene Serie werden kann. Also da steht es aktuell 2:0 für das Team, was auch Heimrecht hatte zwischen den Hurricanes und den Senators. Gehen wir rüber in den Westen, das zweite Spiel, was die Playoffs eingeleitet hat, zwischen den Dallas Stars, die zu Hause spielen, gegen die Minnesota Wild, und es gibt die Führung für Minnesota, sehr, sehr schön rausgespieltes Powerplay-Tor für die Gäste, richtig stark, Joel Eriksson Ek, der schwedische Center mit dem ersten Tor in dieser Serie, wie gesagt, richtig schöner Spielzug, ich glaube über Boldy, dann letzten Endes nach vorne in den Slot rein. Keine Chance für mich, für Ottinger. Und die frühere Führung für die Gäste, das ist auch der Stand nach dem ersten Drittel. Und dann gibt es Kirill Kaprizov freigespielt auf der anderen Seite, relativ früh im zweiten Drittel, das zweite Tor. Und da muss ich sagen, da weiß ich nicht, ob da Ottinger so besonders gut aussieht, weil das ein Schuss aus spitzen Winkel ist und der geht ihm über die Schulter. Also natürlich, klar, muss er ein bisschen auch gucken, ob da ein Pass kommt. Auf der anderen Seite steht auch ein Stürmer, aber Das sah nicht so besonders glücklich aus. Also frühe Führung im zweiten Drittel für Minnesota. Und die machten ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel. Können das 3:0 direkt nachlegen durch den vielleicht Playoff-Spezialisten Ryan Hartman. Da waren gerade mal 3:28 gespielt im Mittelabschnitt. Und es ging genau so weiter für die Gäste. Sie können auch knapp 3 Minuten später wieder nachlegen. Wieder ein Tor, kurz nach einer Powerplay-Situation. Und da können sie zwar dann bei numerischer Überzahl nicht treffen, das ist richtig, aber die Stars kommen nicht raus aus dem Drittel und es gibt wieder einen Spielzug, wo ja nochmal im Prinzip nachgestochert wird von hinter dem Tor und Matt Boldy auch mit seinem ersten Tor, sowieso Eriksson Ek, Kaprizov, Boldy, ich glaube mit 9 Punkten insgesamt in dem Spiel, ich glaube 4 Tore waren es, 9 Punkte und da sehr, sehr gut die Superstars von Minnesota unterwegs. Dallas kann nochmal verkürzen, dass auch in dem zweiten Spielabschnitt ein Powerplay von Dallas, da auch schönes Tor von Jason Robertson, wo er den Puck sich auf die Rückhand legt, glaube ich, so ein bisschen da auch Wallstedt überrascht, aber mehr kann Dallas nicht schaffen, wobei sie direkt übrigens, das muss man sagen, es gibt immer so Szenen, wo Spiele kippen können, sie hatten direkt nach dem 1:4 nochmal eine Chance zum 2:4, ein paar Sekunden später, ich glaube, da wurde gerade das Tor noch angesagt, fällt da das Tor, dann könnte die Partie auch kippen, aber in dem Fall ist es so, dass eben Minnesota Wallstedt da den Save macht, er macht ein ganz, ganz starkes Auswärtsspiel und dann gibt es wieder ein Überzahlspiel für Minnesota, relativ früh auch im letzten Spielabschnitt und der Deckel ist dann drauf, Joel Eriksson Ek mit seinem zweiten Powerplay-Tor nach hinten raus noch, Matt Boldy mit ebenfalls seinem zweiten Tor in der Partie. Und ein souveränes und deutliches und klares 6:1 für Minnesota. Ganz, ganz starkes Auswärtsspiel, muss man sagen. Und dementsprechend die Führung in dieser Serie. Und Dallas, ja, hat dann schon eben entsprechend auch in den Interviews gesagt, wir müssen was anders machen. Wir müssen etwas anders auch spielen in diesen Partien. Wir müssen gegen Minnesota ein Stück weit anders reagieren. Vor allem auch müssen sie versuchen, so ein bisschen die Superstars in den Griff zu bekommen. Matt Zuccarello war ausgefallen für Spiel Nummer 2. Der hatte eine Kopfverletzung, wohl von einem Ellbogencheck mitbekommen. Also an der Stelle ist es dann so gewesen, dass der im zweiten Spiel nicht aktiv war. Und auf Seiten von Dallas Rob Hintz nicht mit dabei. Also eine Schwächung, ganz klar, für die Dallas Stars, aber sie kommen in Spiel Nummer 2 gut rein. Führung nach 9 Minuten irgendwas ist das dann, glaube ich, zum 1:0 für Dallas. In dem Fall dann erstmals die Führung auch in dieser Serie durch Wyatt Johnston ein Tor, aber richtig schöne Einzelleistung. Brock Faber auch nicht lange später mit dem 1:1 und da gab es dann eben den Spielstand zur Drittelpause, kein Vorteil für eines der beiden Teams, also wie gesagt, Faber da auch wieder einer der besseren Spieler von Minnesota, der dann sich da eine richtig gute Gelegenheit oder ja selber schön durchsetzt und dann gibt es noch eine richtig gute Gelegenheit, auch da wieder kurze Zeit später für Matt Boldy zum 2:1, Ottinger mit dem Save und das war so ein Timely Save, wo du wirklich sagen musst, okay, es steht jetzt 1:1, wir haben ein Tor gefangen und können zum Glück dann mit dem Unentschieden noch in die Drittelpause gehen. Und im zweiten Spielabschnitt Powerplay für Dallas, schön gespielt von Mikko Rantanen mit der Rückhand, schön direkt auf die Kelle. Matt Duchene mit dem Tor. 2:1 Führung für die Dallas Stars. Sehr, sehr physisches Spiel auch wieder von beiden Mannschaften. Und auch ein oder andere unfaire Szene, speziell auch vor zum Ende des zweiten Drittels. Da war es, glaube ich, Foligno gegen Harley, meine ich, im Prinzip so ein Wrestling-Move. Er bekommt erst 5 und bekommt dann vom Schiedsrichter nur 2+2 und Harley, meine ich, noch einen Interference-Call. Fand ich interessant, dass man das reduziert hat, weil es im Prinzip mit Eishockey nichts zu tun hat. Er reißt seinen Gegner runter und schmeißt auch so ein bisschen den Kopf da aufs Eis. Aber okay, gut, die Schiedsrichter werden wissen, was sie machen in der NHL, wie immer. Es geht mit 2:1 in den letzten Spielabschnitt. Die Dallas Stars mit einer Szene. Puck geht zurück an die blaue Linie. Jason Robertson ist vorm Tor, fälscht die Scheibe ab zum 3:1. Da konnte man schon fast davon ausgehen, dass die Nummer durch ist. Gab noch ein bisschen Proteste von Malmstedt wegen hohem Stock, aber das war für mich relativ eindeutig zu erkennen, dass das kein hoher Stock war. Auch wirklich eine sehr, sehr schöne Deflection von Jason Robertson. Aber Minnesota wieder mit einer Antwort. Auch wieder in dem Fall von Faber erst eine Chance, wo er einen Rebound kreiert und dann kann Dallas sich nicht befreien. Und es gibt da auch einen Broken Play und wieder Brock Faber mit dem Tor. Ist vielleicht nicht unbedingt derjenige, den man erwartet hat. Eher Quinn Hughes, dass der trifft. Aber Faber jetzt mit 2 Toren in Spiel Nummer 2. Er steht 2-3. Auch wieder viel Druck dann versucht aufzubauen von Minnesota. Das gelingt ihnen aber nicht so richtig, da Torchancen sich zu erspielen. Am Ende noch ein Powerplay für Dallas. Dann eben auch deswegen kein 6 gegen 5, sondern 5 gegen 5. Und die Stars rollen dann den Puck zum 4-2 rein. Kein wirklicher Schuss, aber der Puck landet dann im Tor. Und damit steht es in der Serie 1-1. Da wissen wir jetzt schon, dass es 5 Partien geben wird. Ich meine, das ist sowieso die Serie, wo viele davon ausgehen, dass es eben in irgendeiner Form mehr Spiele geben wird. Ich habe ja 7 Spiele getippt, also ist das jetzt auch nicht wirklich überraschend, dass es dann tatsächlich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt auch nach 2 Partien unentschieden steht. Wirkliche Vorteile kaum zu erkennen für die beiden Teams. Sie müssen diszipliniert spielen. Beide Powerplays haben in den ersten Spielen jeweils gut agiert. Finde ich so ein bisschen auch die Partien gewonnen. Beide Torhüter jeweils ein gutes Spiel gehabt. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt so große Vorwürfe machen, bis auf dieses eine Tor bei Oettinger. Also sehr interessante Serie. Physisch, schnell, viele gute Aktionen. Skating dabei, Härte. Also ich glaube, die Serie hält schon wirklich im Moment das, was sie auch schon versprochen hat. Und das wird wahrscheinlich so ein richtiger Abnutzungskampf zwischen den beiden Teams. Bin gespannt, ob sich da einer wirklich mal über 2 Partien den Vorteil erspielen kann, 2 Spiele hintereinander gewinnen kann jetzt noch. Also das wird sicher sehr, sehr interessant. Dann gehen wir zurück in den Osten und es gab das erste Spiel zwischen den Philadelphia Flyers und den Pittsburgh Penguins. Und auch das hatte ich ja gesagt in der Vorschau, die beiden sind sicherlich Überraschungen in den 16 Playoff-Teams, auch in den 8 im Osten. 2 Mannschaften, von denen man das nicht unbedingt erwartet hat, vielleicht sogar noch eher von den Flyers, die ja letztes Jahr auch einen ganz guten, oder weiß gar nicht, letztes oder vorletztes Jahr mal einen ganz guten Start hatten, aber auf jeden Fall hatte man, glaube ich, nicht gedacht, dass die Teams in der Metropolitan Division die Plätze 2 und 3 belegen. Also da eben auch eines der Teams dann sogar sich das Heimrecht erspielen konnte. Das kam für mich schon überraschend. Ja, Auftakt in Spiel Nummer 1. Ein torloses erstes Drittel mit 3-3 Torchancen. Corsi-Wert war relativ ausgeglichen. Also nichts, wo man sagen muss, eines der Teams hat da irgendwie wirklich herausgeragt und dann gibt es die Führung im zweiten Spielabschnitt. Auch das ein Tor, würde ich mal sagen, Marke Playoffs. Alle 5 Pittsburgh Penguins stehen um das Tor herum, aber keiner ist so richtig am Puck dran und vor allem verdecken sie da auch noch ihrem Torhüter Stuart Skinner die Sicht. Und dann ist es Jamie Drysdale mit seinem ersten Tor in den NHL Playoffs und der Führung für die Philadelphia Flyers und die hat aber nicht so lange Bestand. Im zweiten Drittel dann noch der Ausgleich. Evgeny Malkin ist derjenige, der ja im Prinzip im dritten Versuch für die Penguins dann von schräg außen vom Bully-Kreis aus den Vladar überwinden kann. 1-1 kurz vor Ende des zweiten Drittels. Damit geht es dann auch in den Schlussabschnitt. Auch da bleibt es übrigens im zweiten Drittel laut Statistik nur 2 hochkarätige Torchancen für die Philadelphia Flyers, also wirklich kein Feinschmecker-Eishockey. Und das war ja auch so ein Punkt vor der Serie, wem gelingt es da, seinen Stil durchzudrücken? Die Flyers defensiv eben doch besser und ja, die haben das schon ganz gut geschafft. Eine Riesenchance zu Beginn des letzten Spielabschnitts für die Pittsburgh Penguins, die nutzen sie nicht und dann ist genau die Hälfte rum im zweiten Drittel und eine schöne Bewegung von einem Verteidiger, der sich mit einschaltet vorne, nämlich von dann Travis Sanheim mit seinem ersten Tor in den Playoffs, das 2-1, die Führung für die Philadelphia Flyers erneut und irgendwie hat man auch das Gefühl gehabt, dass die Penguins nie so richtig ins Tempo reinkommen, nie so richtig Druck ausüben können, nie so richtig so zu ihrem Spiel kommen, dass es nie wirklich offen wird. Es war dann noch so, dass kein 6 gegen 5 war, also kein Empty Net Goal und knapp 2 Minuten 40 Sekunden, glaube ich, ungefähr vor Ende ist es der Super Rookie, muss man ja da schon sagen, Porter Martone. Mit seinem ersten Tor in den Playoffs, also alles natürlich Premieren, weil viele von denen auch noch gar nicht in den Playoffs gespielt haben, Drysdale, Martone und einfach auch wieder so ein richtig schöner Schuss von ihm und da hat man echt das Gefühl, also der ist viel zu jung, als dass er überhaupt weiß, dass er nervös sein muss, so ungefähr. Ne? Also das ist ganz, ganz erstaunlich, ihm zuzuschauen, auch eine ganz nette Bewegung eigentlich. Da dreht so ein bisschen bei, wieder zurück und schießt dann auch verdeckt für Stuart Skinner, kaum zu sehen, richtig schön unter die Latte das Tor. Und es steht 3-1. Es gibt eine 4-gegen-4-Situation kurz vor Ende für die Pittsburgh Penguins und es gelingt ihnen auch nochmal dann über einen Rebound, Brian Rust ist es dann, das 2-3 zu erzielen, aber mehr ist es dann nicht. Erster Sieg in der Serie, Auswärtssieg, direkt mal das Heimrecht geklaut für die Philadelphia Flyers und zum Beispiel Sidney Crosby komplett ohne Punkt, wenig Druck auch für die Pittsburgh Penguins, insgesamt bei den Torchancen in der Partie 5-6 aus Sicht der Pittsburgh Penguins, also wirklich ein sehr ereignisarmes Spiel, nicht schön anzuschauen, muss ich echt sagen, also das war dürftige Kost, aber ja, letzten Endes den Philadelphia Flyers wird es egal sein. Das ist natürlich das, was sie auch wollen. Also genau das Eishockey, genau die Art Eishockey, wie sie spielen möchten, möchten die Penguins im Prinzip, ja, man könnte jetzt sagen, auf ihr Niveau runterziehen. Oder aber, wenn man es positiv ausdrückt, sie möchten defensives Eishockey spielen und das ist ihnen in dem Spiel auch sehr, sehr gut gelungen. Also für mich dann auch irgendwie so ein bisschen verdienter 3-2 Erfolg, muss ich sagen, für die Philadelphia Flyers und schon ein enttäuschender Auftakt für Pittsburgh, weil einfach fast gar nichts lief. Das muss man da schon festhalten. Wer dann damit gerechnet hatte, dass Spiel 2 mit einem Offensivfeuerwerk der Penguins losgeht, wer damit gerechnet hatte, dass die versuchen, richtig Druck zu machen, Philly direkt einzuschnüren, der wurde bitter enttäuscht. 2-4 Torschüsse sind auf dem Scoresheet, zumindest bei Natural Stat Trick, beziehungsweise 2-5, wenn man das Powerplay mit dazu nimmt. Selbst mit einem Powerplay 1-1 Torchancen. Nach 20 Minuten Spielstand 0-0. Wirklich enttäuschend, muss ich echt sagen. Und dann im zweiten Spielabschnitt, da wurde das Ganze ein bisschen besser. Die Penguins etwas mehr dann auch in der Offensive versuchten da auch dann so ein bisschen Torchancen zu generieren. Es gelang den Flyers aber relativ gut, sie vom Tor wegzuhalten. Gab einen, meine ich, Pfostentreffer durch eine Deflection. Also da, ich weiß gar nicht, ob es Manta war oder so, auf jeden Fall eine Chance, ganz gute Torchance für die Pittsburgh Penguins. 2-3 Situationen, wo sie dann auch am Puck ja vorbeischlagen sozusagen, wo der Schuss nicht gelingt. Und sie gehen aber nicht in Führung und stattdessen geht es irgendwann nach fast einer Viertelstunde im zweiten Spielabschnitt wieder nach vorne für die Philadelphia Flyers und es ist erneut Porter Martone, der seinen zweiten Treffer erzielt in den Playoffs, der Teenager, sehr, sehr gut, auch wieder mehr so ein Zufallstreffer, steht halt an der richtigen Stelle, ein Broken Play, Schuss kommt eigentlich von rechts von einem Flyer, ich weiß nicht, ob der in Schlittschuh geht oder ob der irgendwie am Schläger hängen bleibt, auf jeden Fall rutscht der Puck rüber, im Prinzip ein Empty Net vor Stuart Skinner und der da auch ohne Chance. Dann gibt es ein Powerplay. Gegen Ende des Drittels gibt es ein Powerplay für die Pittsburgh Penguins. Eine Situation, wo sie es eigentlich auch schon fast geklärt haben. Skinner spielt in die Ecke. Es sind 4 Penguins erst mit dabei und sie bekommen den Puck nicht unter Kontrolle, bekommen den Puck nicht weg. Auch relativ lange schon drauf gewesen, die Powerplay-Formation. Das ist ja manchmal auch erstaunlich. Man sagt ja, dass die versuchen natürlich die Unterzahlformation müde zu spielen. In dem Fall hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass die Powerplay-Leute müde waren. Sie rennen sich noch ein bisschen über den Haufen, Letang da außen. Und dann gibt es einen Pass nach vorne auf Hathaway und der trifft auch da wieder Stuart Skinner ohne Chance. Tippett spielt ihn schön rüber und das Tor eben dann entsprechend von Garnett Hathaway. Es geht mit 2-0 in den letzten Spielabschnitt und Die Penguins versuchen noch mal ein bisschen was. Es waren dann auch 7-4 Torchancen in dem zweiten Spielabschnitt, aber es gelingt ihnen nicht wirklich was. Stattdessen gibt es auch zwischendrin noch mal ein Breakaway, wo man meiner Meinung nach auch einen Penalty geben muss. Den gibt es dann auch, die Chance auf das 3-0 für die Philadelphia Flyers. In dem Fall dann Owen Tippett. Allerdings kann er diesen Penalty-Shot nicht nutzen. Es bleibt erstmal beim 2-0 für die Philadelphia Flyers. Aber Pittsburgh gelingt nicht viel, nehmen relativ früh den Torhüter raus und kassieren dann auch das 0-3. Verdienter Erfolg auch in diesem Spiel für Philly, weil sie einfach erstmal überhaupt Tore erzielen. Das ist natürlich das Wichtigste, was du machen kannst in der Partie. Und weil ich nie so richtig das Gefühl hatte, dass die Penguins sich wirklich wohlfühlen, dass sie wirklich reingekommen sind in das Spiel. Kein Carlson, kein Crosby, kein Morgan, Letang schon nicht, Mantha auch nicht, so wie das manchmal in der regulären Saison der Fall war. Und es sieht aktuell, muss ich sagen, ganz, ganz düster aus für die Pittsburgh Penguins. Sehr, sehr schlechter Beginn, Worst-Case-Szenario im Prinzip für die Mannschaft. Und in irgendeiner Form müssen sie jetzt Ideen haben und zurückfinden. Klar, es ist jetzt erstmal ein Spiel, aber es ist schon sehr, sehr erstaunlich. Also komischerweise sah es in den ersten beiden Spielen jetzt so aus, wie man das vielleicht vor der Saison erwartet hat, dass die Penguins alt sind, dass sie kaum Lösungen haben. Und man muss ja auch dazu sagen, ich würde Skinner gar keinen Vorwurf machen. Mir fällt jetzt da auch kein Tor ein, wo er einen Fehler gemacht hat, sondern sie haben ihn teilweise dann auch zum Beispiel bei diesem Unterzahltor. Also es ist Wahnsinn, dass sie das dann kassieren. Im Prinzip ist die Situation schon geklärt. Es sind mehr Penguins da, direkt um den Puck herum. Trotzdem laufen die sich eher über den Haufen, als dass sie dann klären. Kassieren dieses 0-2. Und ja, es ist sehr, sehr schlecht, was Pittsburgh da bisher bietet. Und mal abwarten, ob sie in irgendeiner Form da noch die Kurve bekommen können und irgendwie zurückkommen in diese Serie. Damit haben wir nach zwei Spielen den Stand bei diesen drei Vergleichen. Die Carolina Hurricanes beide Heimspiele gewonnen. 2-0 Führung nehmen sie mit in die Hauptstadt von Kanada. Dann haben wir ein 1-1 zwischen Minnesota und Dallas. Beide haben Spiele gehabt, wo sie sehr gut gespielt haben. Superstars schon mit dabei. Es gab noch kein Spiel, wo beide Teams richtig gut getroffen haben, beide Superstars, kein so ein 5-6 oder sowas, auch noch keine Verlängerung in der Serie. Und dann haben wir ein sehr, sehr souveränes 2-0, beide Spiele auswärts gewonnen von den Philadelphia Flyers. Das ist für mich die Serie fast schon, die am deutlichsten aussieht, auch weil sie eben jetzt nach Hause fahren und beide Partien zu Hause haben. Ottawa hat ja jetzt erstmal wieder in Anführungsstrichen den Vorteil des letzten Wechsels. Nur da muss man eben auch sagen, bei Ottawa fehlen die Superstars, bei Dallas gegen Minnesota gibt es, glaube ich, kaum Wünsche, zumindest auch für neutrale Zuschauer. Und bei Pittsburgh fehlt im Grunde aktuell bis auf Goaltending alles. Und auch das hätte ich nicht gedacht, dass wir das vor der Serie sagen, dass ausgerechnet die Torhüterposition eben da die stärkste war bei den Pittsburgh Penguins bisher nach zwei Partien. Das ist also mein kleines Fazit für diese drei Serien. Es geht dann natürlich weiter, wenn die anderen jeweils dann entsprechend auch gespielt haben. Erstmal für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast. Bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform. Teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.